Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. Heute schließen wir unseren Dreierpark Stausee ab und besprechen das Hörspiel Fünf Freunde und das unheimliche Dorf im See. Hallo Marc, starte doch gleich mal mit den speziellen Fakten.
Hallo Heike. Die Folge, die wir heute besprechen, ist ja fast aktuell, noch nicht mal 2 Jahre alt. 147 erschien im Jahr 2022. Interessant ist, wir befinden uns immer noch in der, wie wir es genannt haben, dritten Sprechergeneration der Fünf Freunde. Allerdings hier jetzt schon insgesamt den 5. Julien-Sprecher. Ab dieser Folge spricht nämlich Patrick Bär, den ältesten der Fünf Freunde. Auf dem Titelbild sehen wir die Fünf Freunde, wie sie am Rand eines Sees stehen. Sie sehen einen Kirchturm aus dem Wasser aufragen. Der Kirchturm hat noch eine Glocke. Rechts und links hohe Berge, so wie man sich in Kinderserien Stauseen vorstellt und wie sie gerne auch beschrieben werden. Das ist eine Szene, die kommt so auch im Hörspiel vor. Der Klappentext bezieht sich nun zum einen auf die Bullies, die sich insbesondere Julien ausgesucht haben, den sie immer dumm von der Seite anmachen. Aber er geht auch ein bisschen auf eine Geistererscheinung ein, die die Kinder im Moor sehen. Es wird recht viel von Mystik gesprochen, aber wie wir ja wissen, diese Mystik hat bei den Fünf Freunden auch immer eine ganz natürliche Erklärung. So wird es auch diesmal sein. Das Hörspiel dauert knapp über eine Stunde. Es erzählt die Geschehnisse von 4 Tagen. Und die Geschichte beginnt diesmal nicht in Kirin.
Der Erzähler lässt uns nämlich wissen, dass Julien die Anzeige von einer Jugendfreizeit in der Zeitung gelesen hat, die in die schottischen Highlands fährt. Und da wollte er unbedingt hin. Nicht, dass die Fünf Freunde nicht schon mal in Schottland gewesen wären. Aber untypischerweise startet jetzt das Ganze nicht bei einem Frühstück in Kirin und dann fahren sie dorthin, sondern wir treffen die Fünf Freunde direkt schon auf dem Campingplatz in Schottland. Sie sind dabei, ihre Zelte aufzubauen, frotzeln dabei ein bisschen darüber, ob es hier in Schottland denn Geister gäbe oder vielleicht auch Dämonen, was der Unterschied ist. Und es geht im Speziellen auch um einen schottischen Dämon, der sich Ech Uschke oder so ähnlich nennt. Ich habe da tatsächlich einen Wikipedia-Artikel drüber gefunden, inklusive Lautschrift, die ich aber nicht so ganz entschlüsseln konnte. Wenn dieses komische gälische Wort jetzt also falsch ausgesprochen wurde, bitte ich das zu entschuldigen. Es handelt sich dabei um einen Gestaltwandler, ein Wasserpferd. Ech soll nämlich wohl Pferd bedeuten und Uschke Wasser. Und in diesen schottischen Hochlandseen sollen sich diese Dämonen überall tummeln. Sie zeigen sich den Menschen in Gestalt eines besonders prächtigen Pferdes, sodass die Menschen unbändige Lust befällt, dieses tolle Pferd doch mal zu reiten. Aber sobald man sich auf den Rücken schwingt, sondert dieses Geschöpf irgendeine klebrige Flüssigkeit ab, sodass es dem Reiter unmöglich ist, wieder abzusteigen. Dann galoppiert das Pferd in den See und ertränkt den Reiter. Dieses Ungeheuer spielt jetzt im weiteren Fall eigentlich keine Rolle mehr. Das Einzige, was uns daran erinnert, dass wir uns in Schottland befinden, ist, dass der See, um den es später geht, die ganze Zeit Uschke genannt wird. Julien stellt sich beim Zeltaufbauen ein bisschen dumm an, haut sich mit dem Hammer auf den Daumen. Und als die anderen ihn gerade bedauern, kommen jetzt aber auch noch 2 andere Jugendliche dazu, die irgendwie nur ein bisschen rumstänkern wollen, schlechte Stimmung verbreiten. Einfach mal alle anmachen, hey George, wieso bist du denn ein Mädchen und hast einen jungen Namen? Und hier Julien ist offensichtlich zu blöd, ein Zelt aufzubauen. Aber nachdem sie ein bisschen rumgestänkert haben, verschwinden die beiden auch relativ schnell wieder.
Julien nimmt sich das Ganze doch ziemlich zum Herzen. Dick versucht, ihn zu beruhigen. Die beiden Jungs gehen zum Brunnen und wollen Wasser besorgen. Dabei können sie ein Gespräch 2er Männer belauschen. Ein gewisser Mr. Fraser, das soll ein Wachmann sein. Es wird aber nicht gesagt, ob das jetzt ein Wachmann ist, der den Campingplatz bewacht oder sonst irgendwo herkommt. Der unterhält sich mit einem Mr. Wilson. Wir haben es so verstanden, Mr. Wilson ist wahrscheinlich der Campingplatzbetreiber. In dem Gespräch fallen Worte wie, ein Geldtransporter sei verschwunden. Außerdem müsse Mr. Wilson einen Aushang im Zeltlager machen, dass keiner von den Jugendlichen in den Uschke geht, in die Nähe kommt, denn das Ufer sei sehr brüchig, dort könnte man abstürzen. Dann kommen plötzlich aber diese beiden Bullies wieder. Sie reden wieder auf Julien ein und der lässt sich breitschlagen, eine Mutprobe durchzuführen. Er soll nämlich im Dunkeln um Mitternacht alleine durchs Moor spazieren. Dann würden die Jugendlichen ihn in Ruhe lassen, denn das wäre eine Mutprobe, die hätte jeder machen müssen, der in diese Jugendfreizeit kommt. Auch die beiden Bullies hätten sie angeblich gemacht. Diese Szene, gerade mit Dann lassen wir euch in Ruhe, hat mich an die Fernsehserie Pretty Little Liars erinnert. Dort gibt es ja mehrere Staffeln, in denen die Mädels immer wieder hoffen, dass, wenn sie das tun, was eine ominöse Person namens A ihnen per Handy mitteilt, dass dann ihre Geheimnisse gewahrt bleiben und sie irgendwann in Ruhe ihr Highschool-Leben leben können. Natürlich kommt es nicht so. Mal sehen, ob es bei Julian wenigstens klappt und er dann Ruhe vor diesen beiden hat.
Auch Dick wundert sich ein bisschen, dass Julian auf diese Bedingungen der beiden Bullies eingehen will. Aber Julian sagt, ich bin der Älteste, ich habe mich entschieden und ich werde dafür sorgen, dass die uns jetzt in Ruhe lassen und deshalb mache ich das heute Nacht. Und er nimmt Dick das Versprechen ab, dass der auch den Mädchen nichts davon erzählen soll. Daran hält sich Dick allerdings nicht. Und so kommt es dazu, dass um Mitternacht doch alle fünf Freunde sich zusammen auf den Weg ins Moor machen und diesen ominösen Glockenpfad entlang gehen. Mitternacht, es ist dunkel natürlich, es ist auch etwas neblig, ziemlich unheimlich da im Moor. Irgendwann haben die Kinder auch den Weg verloren, also sie sind nicht mehr sicher, dass sie sich überhaupt noch auf diesem Glockenpfad befinden. Und dann sehen sie plötzlich in der Ferne eine weiße Gestalt durch die Gegend schweben. Aber bevor sie sich so richtig in Panik steigern können, taucht aus einer anderen Richtung eine Frau aus Fleisch und Blut auf. Sie stellt sich ganz unkompliziert vor. Sie heiße Deborah Webster. Und sie wundert sich erstmal, was denn vier Kinder ganz alleine um Mitternacht im Moor machen. Sie erklären ihr, ja, sie hätten eine Nachtwanderung gemacht und die Erwachsenen verloren, sich irgendwie verlaufen und fragen, ob sie helfen kann. Ja, das kann sie durchaus. Sie kennt sich offenbar ganz gut im Moor aus. Sie kann ihnen den Pfad zurück zum Campingplatz zeigen und auf dem Weg erzählt sie ihnen auch noch einiges über die Gegend. Der Glockenpfad verbindet anscheinend den Zeltplatz mit dem Üschke, also einem See. Dieser See wurde vor vielen Jahren künstlich als Stausee angelegt und dabei wurde ein Dorf, das vorher in diesem Tal lag, überflutet. Nur der Kirchturm mit der Glocke ragt noch aus dem Wasser und deshalb heißt dieser Pfad auch Glockenpfad, weil man von dort aus eben den Glockenturm sehen und die Glocke, wäre sie noch in Betrieb, denn auch hören könnte. Miss Webster selbst stammt nun nicht aus der Gegend. Sie kommt aus Wales, aber sie ist Schriftstellerin und hat sich hier eingemietet, um Recherchen zu betreiben für ihren neuesten Roman, den sie plant. Sie möchte nämlich ein Buch schreiben über Lady de Winter, eine Adlige aus dem 17. Jahrhundert, die auf dem Friedhof im Dorf begraben wurde. Und interessanterweise, niemand weiß warum, wurde, bevor das Dorf geflutet wurde, der ganze Friedhof geräumt, sämtliche Gräber umgebettet, nur das von Lady de Winter nicht. Und das hält Miss Webster für einen guten Ausgangspunkt, um darüber einen Roman zu schreiben. Mittlerweile sind sie wohl so nahe am Campingplatz, dass die fünf Freunde alleine wieder zurückfinden. Miss Webster verabschiedet sich also. Und die fünf Freunde gehen erstmal schlafen.
Ich finde die Szene geräuschtechnisch sehr gut gemacht. Also die unheimliche Atmosphäre kommt schon rüber. Wir hören ein paar Waldgeräusche, auch ein paar unheimliche Geräusche und ich glaube sogar etwas Moorblubbern. Interessant fand ich hier, dass Timmy so gar keine Rolle hat. Er scheint sogar selbst nicht mehr zurück zum Campingplatz zu finden. Aber Julian hat eine sehr gute Idee, bevor Miss Webster kommt. Er meint nämlich, der Boden ist nass, wir sehen unsere Fußabdrücke. Wir könnten den doch dann einfach zurücklaufen. Am nächsten Morgen ist der Tag allerdings wieder sonnig, die ganze unheimliche Atmosphäre ist weg. Julian und Dick sind beim Frühstück und sie reden noch ein bisschen über diese weiße Gestalt. Julian meint, naja, das könnte ja einer von den Bullies, Billy oder Marvin gewesen sein, das würde ja passen. Dann kommen plötzlich George und Anne zurück, sie waren im Waschraum, sie haben dort ein Gespräch belauscht und auch erfahren, dass in Pennyville ein Geldtransporter gestohlen ist. Das passt ja zu den Informationen, die die Jungs am Vortag schon erhalten haben. Julian denkt aber immer noch über diese weiße Gestalt nach. Sie wollen herausfinden, ob Billy und Marvin damit was zu tun haben. Und weil die fünf Freunde wissen, dass die beiden Jungs nach Pennyville geschickt wurden, das ist ein Fußmarsch von ein paar Kilometern Länge, es dauert also etwas, bis sie zurückkommen. Die beiden sind wohl wegen einer Strafarbeit dorthin geschickt worden. Die fünf Freunde denken auf jeden Fall, wir haben jetzt genügend Zeit, wir durchsuchen einfach mal ihr Zelt. Vielleicht finden wir ja da so etwas wie ein weißes Laken. Und dann wissen wir, okay, die beiden stecken hinter dieser weißen Gestalt, die uns im Moor Angst hätte machen sollen.
Die Kinder teilen sich auf. Julian und Anne wollen das Zelt von Billy und Marvin durchsuchen. Und Dick und George sollen draußen bleiben und Schmiere stehen. Im Zelt finden sie alle möglichen Sachen, Comics, Haargel. Anne wundert sich, dass so wenig Klamotten rumliegen. Haben Billy und Marvin für eine zweiwöchige Freizeit gar keine Wechselunterwäsche dabei? Aber dann stoßen sie auf etwas wirklich Ungewöhnliches, nämlich eingeschweißte Schnorchelmasken. Und das scheinen wirklich ziemlich futuristische Dinger zu sein. Es handelt sich offenbar um Vollgesichtsmasken mit einem kleinen Sauerstoffreservoir in einer Flasche, die man auf dem Rücken trägt. Der Füllstand dieser Sauerstoffflaschen wird ins Display irgendwie ins Gesichtsfeld rein projiziert. Und außerdem sind die Masken auch noch mit Funk ausgestattet. Also für 5 Freunde ist es wirklich super duper extrem futuristisches Hightech. Ich habe mal ein bisschen im Internet recherchiert. Vollgesichtsschnorchelmasken scheinen tatsächlich nichts Ungewöhnliches zu sein. Allerdings reden wir hier dann wirklich nur von Schnorchelmasken, also ohne diesen Gimmick mit Funk oder extra Sauerstoffversorgung. Der Vorteil von diesen Schnorchelmasken ist eben, dass man einen guten Rundumblick hat, wenn diese Dinger ein großes Sichtfeld haben. Und vor allem, dass man eben nicht wie normalerweise so ein Schnorchelmundstück im Mund haben muss, sondern ganz normal durch Mund und oder Nase atmen kann. Ganz ungefährlich sind diese Schnorchelmasken allerdings nicht. Man sollte darauf achten, dass die hochwertig verarbeitet sind und einen geregelten Luftstrom haben, dass es also Ventile gibt, die die Luft an einem Ende rein und am anderen wieder rausleiten. Sonst läuft man Gefahr, dass es zu einer sogenannten Pendelatmung kommt, dass man also die gleiche Luft praktisch immer wieder einatmet, dabei natürlich der Sauerstoffgehalt sukzessive immer weiter sinkt. Und dann kann es dazu kommen, dass man ohnmächtig wird und im schlimmsten Fall sogar ertrinkt. Das ist das gleiche Problem wie in alten Abenteuerfilmen. Wird es ja gerne mal gezeigt, dass sich der Held vor seinen Verfolgern irgendwo in einem Fluss verstecken muss. Dann schneidet er sich irgendwo ein Schilfrohr ab, möglichst 2 bis 3 Meter lang, legt sich damit auf den Grund eines Sees und wartet, bis seine Verfolger wieder weg sind. Das funktioniert so einfach nicht. Also ich habe in meinem Tauchkurs gelernt, dass ein Schnorchel maximal 30 cm lang sein darf. Wenn er nämlich länger ist, kommt es genau zu dieser Pendelatmung, weil das Lungenvolumen bzw. die Kraft der Atemmuskulatur gar nicht ausreicht, um dieses Rohr bei jedem Atemzug voll zu entleeren und frische Luft reinzulassen, sondern es wird immer nur der oberste Teil der Luftsäule ausgetauscht und irgendwann reichert sich unten dann einfach CO2 an und es kann dazu kommen, dass man eben ohnmächtig wird. Diese komischen Tauchermasken, die Julian und Anne jetzt da im Zelt finden, sind mir sowieso ein Rätsel, wie das funktionieren soll. Schnorchelmasken mit extra Sauerstoffflaschen. Mal davon abgesehen, dass ich davon ausgehe, dass es auch keine Sauerstoffflaschen sind, sondern Pressluft. Aber wie man da jetzt umschaltet zwischen Schnorchelfunktion und extra mitgenommenem Sauerstoffvorrat, das muss ja, wenn man taucht, auch noch irgendwie geregelt werden, dass der Druck da der Wassertiefe angepasst wird. Also das müssen schon richtig Hightech-Dinger sein, von denen ich eigentlich auch nicht glaube, dass die mal ebenso an der Kasse im Supermarkt hängen als Mitnahmeartikel. Aber sei es drum, diese eingeschweißten Tauchermasken finden Julian und Anne, wundern sich ein bisschen darüber, was Marvin und Billy damit vorhaben. Aber lange können sie gar nicht darüber nachdenken, denn plötzlich stehen Marvin und Billy vor ihnen. Die haben es sich wohl anders überlegt, sind nicht ganz bis nach Pennyville marschiert, sondern tauchen jetzt plötzlich hier auf und sind verständlicherweise sauer, dass da irgendwelche fremden Kinder ihre Sachen und ihr Zelt durchsuchen. Sie schmeißen Julian und Anne raus, aber sonst passiert eigentlich nichts.
Nachdem ich die Folge nun ein paar Mal gehört habe, glaube ich, dass das hier Absicht war, dass nichts passiert. Dass dem Hörer also quasi nahegebracht werden soll, mit diesen Masken hat es irgendeine Bewandtnis. Denn eigentlich müsste man doch erwarten, gerade von Bullies, die von Julian diese dämliche Mutprobe haben wollten, dass, wenn sie jemanden in ihrem Zelt finden, sie anders reagieren als »geht mal raus«. Man hätte müssen erwarten, dass hier jetzt auch noch andere Mutproben kommen. Alle müssen verschiedene Mutproben machen oder dass die Bullies sie bei der Campingleitung anschwärzen. Dass das nicht passiert, glaube ich mittlerweile, war Absicht der Autoren. Die wollten nämlich dem aufmerksamen Hörer, und da muss ich gestehen, das war ich wohl zu Beginn nicht, klar machen, passt mal auf die Masken auf, da ist irgendein Geheimnis dahinter. Julian und Anne gehen auf jeden Fall zu ihrem eigenen Zelt zurück. Sie wundern sich, wo denn die beiden anderen sind und warum die keine Schmiere gestanden haben. George und Dick kommen dann zurück und werden zuerst mal von den beiden anderen angeraunt, wo sie denn gewesen seien. Alle 4 wundern sich, dass Billy und Marvin so schnell zurückgekommen sind und wie du gesagt hast, wahrscheinlich haben sie ihre Strafarbeit gar nicht gemacht. Allerdings hatten George und Dick auch einen Grund, ihren Beobachtungsposten zu verlassen. Sie sind nicht einfach so weggegangen, denn sie haben Miss Webster gesehen, die durch den Campingplatz irgendeine Hauptpfad lang gegangen ist. Sie hätte auch die 5 Freunde gesehen, beziehungsweise George und Dick. Die beiden hätten gewunken, die Frau war ja ganz nett in der Nacht im Moor. Aber die hätte nicht auf das Winken reagiert, sich umgedreht und wäre einfach weggegangen. Und das haben die beiden so auffällig gefunden. Sie gingen ihr also nach. Miss Webster ging in den Kiosk, wollte ein Brot kaufen, hat aber wohl ihr Geld vergessen, wollte anschreiben lassen. Das wollte der Kioskbesitzer aber nicht. Es gab einen lautstarken Streit. Miss Webster ist wütend rausgegangen und hat schon wieder nicht auf George und Dick reagiert. Das findet Julian jetzt zwar auch sehr seltsam, trotzdem denkt er eigentlich mehr darüber nach, dass die beiden ihren Aufpasserposten verlassen haben, und er befürchtet auch, dass jetzt eventuell der Ärger mit Billy und Marvin weitergehen wird. George und Dick entschuldigen sich, aber irgendwie herrscht hier jetzt im Moment gerade ziemlich schlechte Stimmung zwischen den fünf Freunden.
Nach dem Mittagessen lösen sich diese Spannungen aber wieder auf. Die fünf Freunde vertragen sich wieder und beschließen, den See zu besichtigen, von dem Miss Webster ihnen erzählt hat. Den Glockenpfad kennen sie ja schon, also scheint der Zeltplatz nicht direkt an diesem See zu liegen, aber durch den Glockenpfad ist der Campingplatz wohl mit dem See verbunden. Am See angekommen, sind sie erstmal enttäuscht, denn er ist eingezäunt. Als sie sich das Ganze näher ansehen, entdecken sie jedoch eine Stelle, wo der Zaun eingedrückt ist. Da können sie über den am Boden liegenden Zaun rüber balancieren, vorsichtig, denn da liegen auch noch Glasscherben rum. Und schließlich stehen sie jetzt am Ufer des Sees, schauen auf die Wasserfläche hinaus und entdecken auch den aus dem Wasser ragenden Kirchturm des versunkenen Dorfes. Das ist wahrscheinlich jetzt auch die Szene, die auf dem Cover abgebildet ist. Der Kirchturm ist zumindest auf dem Cover relativ nah am Ufer. Und das muss wohl auch im Hörspiel so sein, denn sie können sogar die Glocke erkennen, die allerdings nicht mehr in Betrieb ist. Anne blättert jetzt in ihrem Reiseführer, will erfahren, was der denn so alles über dieses versunkene Dorf zu berichten hat. Und sie findet bestätigt, was Miss Webster ihnen erzählt hat. Als das Dorf geflutet wurde, war es bereits verlassen. Es wurde allerdings alles so gelassen, wie es war, als dort noch Leben herrschte. Nur der Friedhof wurde versetzt. Und Anne liest auch, dass die Bezirksregierung jetzt kürzlich geplant hat, den See in ein Tauchparadies zu verwandeln. So ein Dorf am Grunde eines Sees ist natürlich eine Attraktion, wie wir ja bereits schon aus Schiertal wissen. Und Dick erwähnt hier jetzt tatsächlich den Folgentitel. Er sagt, ja, das ist doch bestimmt ein ganz besonderes Erlebnis, durch so ein unheimliches Dorf im See zu tauchen. Merkwürdig finden die Kinder, dass in dem Reiseführer nichts über Lady de Winter steht. Wenn es tatsächlich so sein sollte, dass sie hier als Geist umgeht, das würde doch auch Touristen anlocken, so ähnlich wie das Ungeheuer von Loch Ness. Plötzlich denkt Dick, dass er bei der Glocke im Turm einen Schatten gesehen hat. Aber bevor sie dem weiter nachgehen können, steht wieder ein Mann aus Fleisch und Blut plötzlich hinter ihnen und raunzt sie an, was sie denn hier am Seeufer zu suchen hätten. Er sei Landvermesser, er stellt sich vor als Thomas Moore. Und er hat wohl damit zu tun, dass hier irgendwas vermessen werden soll, was mit der Errichtung dieses Tauchparadieses zu tun hat. Allerdings weist er die fünf Freunde darauf hin, dass der Zaun hier nicht ohne Grund steht. Das Ufer sei instabil, es sei gefährlich und deshalb sollen sie doch gefälligst hier verschwinden und auch auf dem Campingplatz Bescheid sagen, dass keine anderen von dieser Jugendfreizeit bitte in die Nähe dieses Sees kommen sollen.
Die fünf Freunde gehen also schnell weg. Es ist wohl in der Nähe eine Straße. Und dort warten sie zuerst mal einen Moment. Sie sind froh, dass sie keine Verwarnung bekommen haben, denn das hätte können dazu führen, dass sie von der Jugendfreizeit ausgeschlossen und wieder zurück nach Kirchen müssten. Dick denkt noch ein bisschen über die Gestalt nach, die aber sonst niemand gesehen hat. George hat dafür aber keinen Nerv, sie will nur Hundefutter für Timmy kaufen. Die fünf Freunde wollen sich also wieder trennen. George und Anne wollen nämlich die Straße, an der sie gerade sind, nach Pennyville gehen, dort das Hundefutter kaufen und von dort aus zum Campingplatz. Wir haben uns das so vorgestellt, dass das wohl eine große Bogenstraße ist, die zuerst über Pennyville und dann zum Campingplatz geht. Die Jungs allerdings wollen, solange es noch hell ist, die Abkürzung durchs Moor nehmen. Bevor sich die Kinder allerdings trennen, merkt Julie noch an, hier sind Bremsspuren auf der Straße. George und Anne, passt also bitte auf, es scheint hier Raser zu gehen. Und die beiden Mädchen versprechen, dass sie ganz am Rand der Straße, scheint wohl eine Landstraße ohne Bürgersteig zu sein, sich aufhalten wollen.
In der nächsten Szene sind wir mit Anne und George in Pennyville im Supermarkt. Anne überfliegt die dort ausliegenden Tageszeitungen und erfährt, dass es immer noch keine Spur gibt von dem verschwundenen Geldtransporter. Die Polizei vermutet allerdings, dass die Täter die Bank längere Zeit beobachtet haben, bevor sie zugeschlagen haben. Und daher wird nach Zeugen gesucht, die etwas Verdächtiges bemerkt haben. Während die Kinder nun durch den Supermarkt gehen, hören sie einen Tumult von der Kasse. Und als sie dem nachgehen, sehen sie, dass Miss Webster wieder da ist. Sie regt sich auf, leert ihre Tasche auf dem Tresen aus beschwert sich, dass sie doch keine Diebin sei und dass der Besitzer sie hier jetzt zum letzten Mal gesehen habe. Und dann rauscht sie wütend ab. Die Kinder erkundigen sich beim Besitzer, was denn da los war. Und er erzählt ihnen, naja, diese Dame mit dieser riesigen Umhängetasche habe sich verdächtig verhalten, sei durch die Reihen geschlichen und habe sich immer wieder umgeguckt. Für ihn war das verdächtig und er wollte halt gerne in ihre Tasche gucken, ob sie was geklaut hat. Schließlich ist er sozusagen gebranntes Kind, denn in der letzten Woche sind ihm 2 teure Schnorchelmasken gestohlen worden. Miss Webster hatte allerdings nichts in der Tasche, was da nicht reingehört. Es war also hier jetzt erstmal eine grundlose Verdächtigung. Dadurch, dass sie ihre Tasche ausgeleert hat, liegen jetzt auf dem Tresen oder auf dem Boden davor ein paar Glassplitter und außerdem hat sie auch noch einen Stadtplan verloren. George und Anne wollen ihr hinterher und ihr den Stadtplan zurückgeben, aber auf ihr Rufen reagiert Miss Webster nicht. Sie verschwindet einfach und es sieht für die Kinder fast aus, als sei sie auf der Flucht. Direkt verfolgen können die Kinder sie noch nicht, denn sie müssen ja erst noch Futter für Timmy kaufen. Und diese Szene finde ich jetzt echt unnötig. George meint nämlich, dass Timmy sich sein Futter selbst aussuchen darf, was ich an sich schon für dämlich halte, denn ich glaube nicht, dass ein Hund diese Aufforderung überhaupt versteht, such dir dein Futter aus. Und auf der anderen Seite, wie soll er denn unter 5 Dosen das Futter aussuchen, was ihm am besten schmeckt? Er kann ja nicht riechen oder schmecken oder irgendwie die Bilder vergleichen. Also das finde ich echt unnötig. Dann geht es allerdings noch weiter, dass Timmy sich jetzt ausgerechnet eine Dose Katzenfutter aussucht. Und George sagt, naja, mir soll's recht sein, dann kaufe ich ihm eben die, wenn er mal was Neues ausprobieren will. Für mich kommt das so rüber wie, jeder darf alles und man darf hier niemandem irgendwelche Geschlechterklischees zuschreiben. Das erinnert mich zum Beispiel an die TKKG-Folge Schock im Schnee, wo ein Junge sich unbedingt eine Puppe wünscht und sein Vater ihm aber genauso unbedingt einen Fußball aufdrängen will, weil das ja schließlich für einen Jungen sich eher geziemt, mit einem Fußball zu spielen als mit einer Puppe. Vielleicht bin ich aber auch einfach durch dieses Thema extrem gereizt und interpretiere da was rein, was gar nicht drin gesteckt hat. Es gibt nämlich sogar in einer alten TKKG-Folge Rätsel um die alte Villa schon ein Kapitel, wo drin steht, das Lieblingsfutter von Oscar ist zurzeit Katzenfutter. Und ich glaube, in den 80ern war diese Gender-Debatte noch überhaupt nicht irgendwie en vogue.
Am selben Tag abends treffen sich alle wieder am Campingplatz. Die beiden Jungs finden das Verhalten von Miss Webster auch sehr verdächtig, aber sie stimmen auch damit überein, wir müssen ihr unbedingt den Plan zurückgeben. Wir haben allerdings vorher vom Supermarktbesitzer schon erfahren, der Plan ist gar nicht besonders aufwendig. Das wäre ein Plan, wie man ihn in jeder Touristeninformation bekommt. Aber die fünf Freunde sind halt nett und wollen, wie gesagt, den Plan unbedingt Miss Webster zurückgeben. Dick schlägt vor, vielleicht hat sie ja ihr eigenes Hotel eingezeichnet, lass uns doch mal nachschauen. Da tun sie dann auch und wirklich, auf dem Plan ist eine Kreuzung markiert. Und dann denken sie, okay, vielleicht gibt es ein Hotel oder eine Pension, wo Miss Webster wohnt. Anne nimmt wieder ihren Reiseführer, in dem sehr viel zu stehen scheint, hervor. Sie schaut nach, die Kreuzung ist auch eingezeichnet bzw. vermerkt, aber dort gibt es gar kein Hotel, überhaupt nichts, wo man übernachten kann. Dort gäbe es nur eine Bank. Und nun werden Theorien gewälzt. Ich finde solche Szenen immer sehr schwer zusammenzufassen. Insgesamt geht es darum, dass die fünf Freunde glauben, dass, weil Miss Webster sich eben so auffällig verhalten hat, im Kiosk, im Supermarkt und außerdem die fünf Freunde auch noch schneidet, dass sie vielleicht Geldprobleme hat. Und wenn sie Geldprobleme hat, dann ist sie vielleicht verantwortlich für diesen Transporterdiebstahl. Allerdings müsse sie ja dann im Geld schwimmen, aber vielleicht war es auch eine Spontantat und sie bekommt im Moment den Tresor irgendwie nicht auf. Julian allerdings ist der Meinung, okay, das sind zwar schöne Theorien, aber eben auch nur das, Theorien. Wir haben keine Beweise, uns bleibt eigentlich nur eins zu tun. Wir müssen mehr über Miss Webster herausfinden.
Am nächsten Tag teilen die fünf Freunde sich wieder auf und wollen auf verschiedenen Wegen Recherchen über Miss Webster anstellen. Julian und Anne begeben sich in eine Buchhandlung. Sie haben ja erfahren, dass Miss Webster Autorin ist und erkundigen sich bei der Buchhändlerin erstmal nach Büchern von dieser Autorin. Die Buchhändlerin ist in Plauderlaune und sie weiß auch einiges über Miss Webster zu erzählen. Offensichtlich kommt die seit Jahren schon regelmäßig her, um Lesungen abzuhalten. Außerdem hat die Buchhändlerin auch einige ihrer Bücher gelesen. Und im Klappentext gibt es auch dort einige persönliche Informationen über die Autorin zu erfahren. So erzählt sie jetzt Julian und Anne, dass Miss Webster eine richtige Wasserratte ist. Sie hat auch einen Tauchschein. Und außerdem ist sie sogar schon mal Autorennen gefahren. Momentan verkaufen sich ihre Krimis allerdings nicht besonders gut. Miss Webster scheint in Geldsorgen zu stecken. Die Buchhändlerin hat kürzlich auch ein Telefonat mithören können, wo Miss Webster ihren Verleger um einen Vorschuss gebeten hat, der aber abgelehnt wurde. Beim Verlassen des Buchladens laufen Julian und Anne jetzt dem Landvermesser Mr. Moore nochmal über den Weg. Der trägt im Moment eine Uniform einer Sicherheitsfirma und ist in Begleitung eines zweiten Mannes. Er spricht die Kinder an, entschuldigt sich bei ihnen nochmal, dass er sie hoffentlich am Vortag nicht zu hart angeraunzt hat. Aber der See sei nun mal gefährlich, das Ufer bröckelig. Und er betont nochmal, dass sie sich doch von diesem Ufer fernhalten sollen. Anne findet diese ganze Situation komisch, weiß nicht, warum er sie überhaupt angesprochen hat. Und aus irgendwelchen Gründen mag sie diesen Kerl einfach nicht.
Während Julian und Anne also im Buchladen recherchieren, sind George und Dick zu dieser Kreuzung gegangen. Dort gibt es eine Bank und gegenüber ist ein Café mit einer großen Fensterfront. Sie betreten das Café und befragen mal die Verkäuferin, denn von dieser Fensterfront aus hat man einen sehr guten Blick auf die Bank. Es stellt sich heraus, dass es wirklich die Bank, der ein Geldtransporter gestohlen wurde. Die Verkäuferin hat das sogar in gewisser Weise beobachtet. Zumindest die Ankunft des Geldtransporters an eben diesem Diebstahltag hat sie gesehen. Sie hat auch gesehen, wie der Fahrer den Wagen verlässt und weggegangen ist. Dann allerdings wurde sie in die Küche gerufen, musste dort etwas erledigen. Und als sie zurückkam, war der Geldtransporter weg. Den eigentlichen Diebstahl und wer es war, hat sie also nicht gesehen. Allerdings war in den Tagen vor diesem Diebstahl immer dieselbe Frau im Café. Sie wurde beschrieben als eine etwa 60-jährige Frau, die an einem Tisch am Fenster gesessen hat, herausgeblickt hat in Richtung der Bank und sich immer Notizen gemacht hat. Das war jetzt allerdings auch nicht so auffällig, dass die Verkäuferin das der Polizei mitgeteilt hat. Allerdings auf Nachfrage der Kinder kann sie zumindest noch eine weitere Information geben, denn nachdem der Geldtransporter gestohlen worden war, kam diese Frau nicht mehr.
Am Abend treffen sich die Kinder auf dem Zeltplatz wieder, tauschen ihre neuesten Informationen aus und basteln sich daraus jetzt eine Theorie zusammen. Demnach hat Miss Webster Geldprobleme. Schließlich hat sie sich sehr verdächtig benommen, scheint hier rumzuschleichen und Diebstähle zu planen. Außerdem wollte sie anschreiben lassen. Das deutet alles auf Geldsorgen hin. Sie setzt sich also ins Café und spioniert die Bank aus. Daraus müssen wir jetzt schließen, dass Miss Webster wohl als 60-jährige Dame bezeichnet werden kann. Wie alt sie sein soll, haben wir bisher nicht erfahren, aber dass die Kinder diese Informationen in ihre Theorie einbauen, scheint ja zu bedeuten, dass diese Beschreibung zutreffen könnte. Nachdem Miss Webster also die ganzen Abläufe sich mehrere Tage angeschaut hat, kann sie den Transporter vor der Bank klauen. Dazu schließt sie ihn kurz, das hat sie wohl bei ihrer Zeit, als sie Autorennen gefahren ist, gelernt. Aber so ein Transporter fährt sich anscheinend doch anders als ein Rennwagen. Sie verschätzt sich in der Geschwindigkeit, fliegt aus der Kurve, darauf deuten die Bremsspuren hin, durchbricht den Zaun. In der Nähe des Zauns haben wir ja auch Glassplitter gefunden, die von einem Autoscheinwerfer stammen können. Und der Transporter stürzt in den See. Das war jetzt nicht geplant. Um den Transporter bzw. die Beute zu bergen, muss Miss Webster jetzt also tauchen. Kein Problem, einen Tauchschein hat sie ja. Aber sie muss sich erst Geräte besorgen. Da quetschen die fünf Freunde jetzt auch noch Billy und Marvin in diese Theorie rein, beziehungsweise die eingeschweißten Schnorchelmasken, die sie in ihrem Zelt gefunden haben. Laut der Theorie hat Miss Webster die beiden nämlich dazu angestiftet, diese Schnorchelmasken zu stehlen für sie. Dass es zwei sind, obwohl sie ja nur alleine tauchen will, erklären sich die Kinder damit, dass sie einfach einen größeren Sauerstoffvorrat braucht, also eigentlich nur die zwei Sauerstofftanks. Und warum die Masken jetzt noch eingeschweißt bei Billy und Marvin im Zelt liegen und noch nicht übergeben wurden, naja, vielleicht wollen die beiden erst noch Geld sehen. Die Kinder erkennen jedoch, dass es eine Theorie ist, die eigentlich jetzt ganz gut zusammenpasst in ihren Augen, aber halt eben nur Theorie, dass sie da relativ wenige Indizien haben, die das stützen. Ein Beweis wäre zum Beispiel, wenn sie den Transporter tatsächlich im See finden würden. Ihr Plan sieht jetzt also vor, dass sie zu Billy und Marvin gehen, die beiden bitten wollen, ihnen die Schnorchelmasken zu leihen, damit sie im See eben nach dem Transporter suchen können. Mir ist jetzt nicht ganz klar, warum sie unbedingt auf diese Schnorchelmasken und aufs Tauchen abzielen. Wenn das Ganze so passiert sein sollte, dann würde ich davon ausgehen, dass der Transporter ja praktisch von der Straße in den See gekippt ist. Der muss also relativ nah am Ufer liegen. Da kann der See noch nicht besonders tief sein. Also muss man vielleicht nicht unbedingt da tauchen, sondern es würde fürs Erste wahrscheinlich ausreichen, in dem See mal zu schnorcheln und einfach mit angehaltenem Atem mal kurz runterzutauchen, um den Transporter zu finden. Da haben die fünf Freunde ja durchaus auch schon Erfahrung, zum Beispiel in der Folge auf großer Fahrt, wo Julian eben genau mit dieser Methode auch das versenkte Boot Freche Franziska findet.
Allerdings können die fünf Freunde jetzt, nachdem sie diesen Plan gefasst haben, nicht warten bis zum nächsten Tag. Wir befinden uns also immer noch Tag 3 abends. Es ist schon dunkel. Sie wollen sofort tauchen. Billy und Marvin geben auch die Masken und geben damit indirekt ja den Diebstahl zu. Die fünf Freunde begeben sich sofort zum Stausee und teilen sich wieder auf. Julian und George wollen tauchen.
Das macht insofern Sinn, als diese beiden zumindest auch schon eine rudimentäre Ausbildung mit Gerätetauchen haben. In der Folge 60, Fünf Freunde tauchen unter, kommen Unterwasser-Archäologen auf die Felseninsel. Neugierig wie sie sind, lassen sich die Kinder auch die Funktionsweise der Pressluftflaschen erklären. Und Julian und George machen da tatsächlich auch schon Taucherfahrungen und unter Anleitung der Archäologen ihre ersten Tauchgänge. Insofern sind die beiden nicht ganz unbeleckt, was auch Gerätetauchen angeht, sodass sie vielleicht tatsächlich mit diesen komischen futuristischen Schnorchelmasken umgehen können.
Die beiden tauchen also unter. Sie haben wasserdichte Taschenlampen. Der Mond kommt auch ein bisschen raus, sodass sie ein bisschen was sehen können. Zuerst sind sie überwältigt von dem Anblick des Dorfes. Das sieht wirklich aus, als ob da noch Leute leben könnten. Sie entdecken sogar ein kleines Flugzeug und sehen irgendwo sogar noch Wäsche auf einer Wäscheleine sich langsam im See bewegen. Sie schwimmen zuerst zur Kirche. Sie sehen auch den Friedhof und wirklich, es ist genau ein Grabstein noch vorhanden. Das spielt aber eigentlich überhaupt keine Rolle. Plötzlich sieht George ein Licht in der Ferne und die beiden schwimmen darauf zu. Wir vermuten, dass sie ihre eigenen Taschenlampen wahrscheinlich ausgemacht haben. Als sie näher gekommen sind, können sie feststellen, dieses Licht selbst ist aber keine Taschenlampe. Es ist überhaupt keine Lampe, sondern es ist ein Unterwasserschweißgerät. Da ist nämlich ein Taucher am Gange, der an einem Geldtransporter arbeitet. Plötzlich allerdings geht dieses Unterwasserschweißgerät aus. Und es herrscht völlige Finsternis.
Währenddessen bleiben Anne und Dick am Ufer zurück. Es ist dunkel, Nebel zieht auf, es ist wieder unheimliche Atmosphäre. Anne möchte aber nochmal über die Schnorchelmasken reden. Irgendwie denkt sie, es passt nicht so richtig in ihre Theorie. Was, wenn Billy und Marvin doch nichts mit Miss Webster zu tun haben und die Schnorchelmasken einfach auf eigene Faust geklaut haben? Dann könnte es sein, dass Miss Webster tatsächlich in Pennyville im Supermarkt war und sich so verdächtig verhalten hat, weil sie dort eine Schnorchelmaske klauen wollte. Das haben der aufmerksame Supermarktbesitzer und die fünf Freunde vereitelt. Also müsste sie jetzt irgendwo anders sich nach Tauchgerät umsehen. Anne blättert wieder in ihrem Reiseführer und stellt fest, es gibt in Pennyville auch noch ein Sportgeschäft und das heißt Thomas & More. Das fällt ihnen jetzt allerdings auf. Das klingt doch genauso wie der Name dieses komischen Landvermessers, der sich als Thomas More vorgestellt hat. Und Anne erinnert sich auch, dass er gezögert hat, bevor er ihnen diesen Namen genannt hat. Als ob es ein falscher Name war, den er sich gerade erst hätte ausdenken müssen. Also stellen die beiden jetzt eine neue Theorie auf. Miss Webster hat nicht Billy und Marvin zum Komplizen, sondern sie arbeitet mit diesem komischen Thomas More zusammen. Und der war kurz bevor er die Kinder getroffen hat in gleichnamigem Sportladen und deshalb war das das Erste, was ihm eingefallen ist, als er über einen falschen Namen nachgedacht hat. Das ist jetzt allerdings genauso eine Theorie wie die vorherige, dafür gibt es genauso viele oder wenige Beweise. Und ich muss sagen, damit diese Theorie stimmen kann, müsste auch noch eine Bedingung erfüllt sein. Nämlich, dass Miss Webster und dieser falsche Mr. More an dem Tag wenig miteinander kommuniziert haben. Denn Mr. More hat die Kinder ja am frühen Nachmittag am See getroffen und sich da mit diesem Namen vorgestellt. Und wenn er tatsächlich vorher in dem Sportladen war und deshalb auf diesen falschen Namen kam, dann hätte Miss Webster später am Nachmittag in Pennyville ja kein Tauchgerät mehr klauen müssen, wenn sie gewusst hätte, dass ihr Komplize vorher schon eins geliehen hat. Aber bevor sie zu diesem Schluss kommen können, taucht plötzlich besagter Thomas More mit einer Waffe vor ihnen auf, bestätigt, dass Thomas More ein falscher Name ist, dass er auch nicht Landvermesser ist, aber es spielt alles keine Rolle mehr. Er möchte Dick und Anne an den nächstgelegenen Baum fesseln. Und leider kann ihnen auch Timmy hier nicht helfen, denn Thomas More hat ja schließlich eine Waffe, die er auch auf den Hund richtet.
Dann blendet die Geschichte wieder um zu Julian und George. Die sehen plötzlich, wie ein Licht auf sie zuschwimmt. Diesmal ist es wirklich eine Taschenlampe. Der Taucher hat sie wohl entdeckt. Ich finde die gesamte Szene hier recht gut gemacht. Sie blendet zwar häufig um zwischen Erzählerpassagen, der also beschreibt, was die beiden unter Wasser sehen, und Live-Gesprächen. Die sind aber sehr gut gemacht, denn es hört sich wirklich an, als ob sie über Funk durch irgendeine Glasscheibe oder so miteinander reden. Das hat mich an Marc Brandis Raumkadett, und zwar die Folge Tatort Astronautenschule, erinnert. Dort gibt es am Anfang nämlich auch eine solche Szene, wo ein paar Auszubildende im Wasser tauchen und in einem Raumschiff, was unter Wasser ist, dann plötzlich eine Leiche finden. Auch da wird ziemlich viel gefunkt, das hört sich sehr ähnlich an. Julian und George bekommen es jetzt mit der Angst zu tun und schwimmen weg. Ihr Plan ist, sie können sich ja über Funk verständigen, wir schwimmen schnell um den Kirchturm, dann kann uns der Taucher, der uns verfolgt, kurzzeitig nicht sehen. Wir tauchen in den Kirchturm ein und oben die Glocke, die ist ja in freier Luft. Unser Sauerstoffvorrat wird auch knapp, da können wir uns dann verstecken. Gesagt, getan, das führen sie durch. Oben angekommen, reißen sie sich die Masken von der Nase, freuen sich über die frische Luft und sie wollen ihren Freunden Dick und Anne am Ufer mit den Taschenlampen Lichtsignale geben, obwohl, wie du ja schon gesagt hast, sehr viel Nebel aufgezogen ist. Allerdings können sie sich nicht lange ihrer Freiheit erfreuen, denn der Taucher war auch nicht blöde, er hat das gemerkt, er ist auch den Kirchturm hochgetaucht, taucht jetzt auf, reißt sich die Maske vom Gesicht und herunterkommt nicht Miss Webster zum Vorschein, sondern der zweite Mann, den Julian und Anne vor dem Buchladen getroffen haben, der also mit Mr. Moore dort herumgelaufen ist. Der befiehlt ihn nun, taucht weiter nach unten und schwimmt rüber zum Ufer, denkt aber nicht daran, abzuhauen, denn, wie ihr seht, ich bin gut ausgerüstet, ich habe Flossen, ich kann schneller schwimmen als ihr und einen von den Spalten erwische ich auf jeden Fall.
Julian und George wagen also nicht, jetzt hier irgendwie auszubrechen. Sie schwimmen brav vor diesem Verbrecher her zum Steg. Und dort ruft dieser Verbrecher nach seinem Kumpel. Er meint natürlich den falschen Thomas Moore, aber dass das ein falscher Name ist, wissen wir ja schon. Er ruft nämlich nach einem gewissen Joe. Stattdessen taucht jetzt aber wieder eine weiße Gestalt auf. Der namenlose Verbrecher raunzt seinen vermeintlichen Kumpel an. Lass den Quatsch, für irgendwelche Geisterspielchen haben wir jetzt hier keine Zeit. Aber als die Gestalt nah genug ist, entpuppt sie sich eben nicht als dieser komische Thomas Moore oder Joe, sondern unter dem Laken steckt Miss Webster. Sie hat eine Waffe in der Hand und überwältigt den namenlosen Verbrecher. Die Polizei wird gerufen, kann beide Ganoven jetzt in Gewahrsam nehmen und bringt die fünf Freunde zurück zum Zeltplatz, wo die nach diesen vielen Aufregungen sofort einschlafen.
Am nächsten Tag, Tag 4 morgens, klärt sich weiteres auf. Die Polizei befragt nämlich die fünf Freunde und nach deren Aussage lädt sie und Miss Webster ein, zum See zu kommen und der Bergung des Geldtransporters beizuwohnen. Wir erfahren, dass Miss Webster gestern in der Nacht auch Joe überwältigt hat. Als der nämlich Dick und Anne an den Baum fesseln wollte, konnte sie sich heranschleichen und hat ihm die Waffe abgenommen und mit der hat sie dann auch den zweiten Verbrecher überwältigt. Das Laken, mit dem sie Lady de Winters Geist gespielt hat, habe sie im Moor gefunden. Das hat wohl dort jemand vergessen. Sie gesteht dann auch noch, dass sie im Wald wohnt. Sie hat nämlich kein Geld, um sich ein Hotel zu leisten. Und weil sie im Wald in einem Unterschlupf wohnt, war sie auch immer häufig im Moor unterwegs. Die Polizei lobt dann noch die fünf Freunde und auch Miss Webster. Denn auf die Idee, dass der Geldtransporter im See gelandet ist, wäre die Polizei selbst nie gekommen. Dann gibt es eine kurze Szene, die ich etwas ungewöhnlich finde. Die fünf Freunde entschuldigen sich nämlich mehrfach bei Miss Webster, weil sie verdächtig haben. Fälschlicherweise, wie wir jetzt wissen. Aber das findet Miss Webster gar nicht schlimm, denn sie ist ja Krimi-Autorin und die fünf Freunde hätten Hinweise gehabt, die auf sie als Täterin hindeuten. Insofern wäre das alles völlig in Ordnung gewesen. Sie erzählt dann noch, dass sie mit ihrem Verleger gesprochen hat, hätte ihm von den neuen Entwicklungen erzählt und wie sie sich jetzt ihr eigenes Buch vorstellt. Da wäre er total begeistert gewesen und gibt jetzt doch einen Vorschuss und damit kann sie nun sorgenfrei in der Gegend bleiben und ihren Roman fertigstellen. Als Belohnung für die fünf Freunde hat sie sich auch etwas ausgedacht, denn die werden in ihrem neuen Buch als Charaktere namentlich erwähnt. Und damit könnte die Geschichte eigentlich enden.
Aber die Autoren wollen ein paar Fragen noch geklärt haben. Deshalb gibt es praktisch einen Epilog vom Erzähler, der uns noch ein paar Informationen zur Verfügung stellt. Unter anderem erfahren wir auch noch, warum Miss Webster denn eigentlich so abweisend zu den Kindern war. Das hat sie ja in deren Augen verdächtig gemacht. Sie sagt, sie habe sich einfach geschämt wegen ihres finanziellen Engpasses und fand es unangenehm, dass die Kinder zum Beispiel mitbekommen haben, dass sie im Kiosk habe anschreiben lassen, und deshalb sei sie einfach abgehauen. Außerdem erfahren wir noch, dass Billy in der ersten Nacht mit dem Laken im Moor war, um Julian während seiner Mutprobe einfach zu erschrecken. Und ich stelle es mir so vor, dass Billy selbst sich durch das plötzliche Auftauchen von Miss Webster erschreckt hat, das Laken einfach hat fallen lassen und abgehauen ist. Und da lag dieses Laken eben, bis Miss Webster an Tag 3 drüber gestolpert ist und es glücklicherweise mitnehmen konnte, um den zweiten Verbrecher zu überwältigen. Billy und Marvin hatten die Schnorchelmasken auch ganz auf eigene Rechnung, also ohne Anstiftung durch irgendjemand anders, geklaut. Die fünf Freunde haben das, wie gesagt, ja schon erraten. Sie verraten die beiden allerdings nicht bei der Freizeitleitung. Das könnte zur Folge haben, dass die beiden aus dem Camp geflogen wären und nach Hause hätten fahren müssen. Aber die fünf Freunde gehen mit Billy und Marvin zum Supermarkt in Pennyville und wollen die Masken zurückgeben. Da sie allerdings jetzt ausgepackt und benutzt wurden, sind die Masken nicht mehr verkäuflich. Und der Supermarktbesitzer lässt sich aber darauf ein, dass Billy und Marvin ihm in nächster Zeit einfach ein bisschen im Laden helfen sollen. Und dann wäre das schon abgegolten. Die fünf Freunde vertragen sich jetzt also mit Billy und Marvin. Und jetzt können endlich die erholsamen Ferien in den schottischen Highlands starten. Trotz dieses Epilogs sind für mich allerdings noch einige Fragen in dieser Story offen geblieben. Zum Beispiel, was hat es mit dem Schatten auf sich, den Dick im Glockenturm gesehen haben will, kurz bevor dieser falsche Thomas Moore aufgetaucht ist? Hat Dick sich den nur eingebildet oder war da wirklich schon jemand im See zugange? Die etwa 60-jährige Frau im Café, die Bank beobachtet haben soll, war das wirklich Miss Webster? Und hat sie da für ihr Buch recherchiert? Aber wenn sie doch so knapp bei Kasse ist, warum setzt sie sich dann nicht irgendwo auf eine Parkbank und beobachtet die Leute? Warum setzt sie sich ins Café, wo sie dann doch wieder irgendwas konsumieren muss? Warum hat sich Miss Webster im Supermarkt in Pennyville so auffällig verhalten? Wenn sie nicht darum geschlichen ist, um irgendwelche Tauchmasken zu stehlen, was genau hat die Aufmerksamkeit des Supermarktbesitzers erregt? Ist sie da einfach zwischen den Regalen rumgeschlichen und hat sich überlegt, was kaufe ich mir für meine 2,80 Pfund, die ich noch in der Tasche habe, heute zum Abendessen? Die Nudelsuppe oder doch lieber die Ravioli? Und konnte sich nicht entscheiden und deshalb ist sie da eine ganze Weile rumgeschlichen? Und was hat es mit dem einzelnen Grabstein auf sich, der noch im See steht? Hat das irgendwas mit Lady de Winter zu tun? Ist dieser Grabstein einfach vergessen worden? Das sind alles so lose Enden, die für mich immer noch nicht aufgedröselt werden.
Was ich mich gefragt habe, ist, es wird ja an einer Stelle sehr genau gesagt, dass Thomas Moore eine Uniform einer Sicherheitsfirma trägt. Ich musste da sofort dran denken, Uniform, Sicherheitsfirma, Geldtransporter. Ist Thomas Moore ein Geldtransportfahrer gewesen? War das also ein Inside-Job und er hat seinen eigenen Geldtransporter gestohlen? Aber dann würde er doch jetzt nicht mit seiner Uniform einfach so durch die Stadt laufen? Und bei Uniform musste ich dann immer an den Wachmann denken in einer der ersten Szenen, dieser Mr. Fraser. Dick hat uns ja gesagt, dass er aussieht wie ein Wachmann. Wachmann, Uniform, ist Mr. Fraser also der Komplize von Thomas Moore und der läuft dort auch rum. Es würde insofern passen, als beide ja wollen, dass die Kinder nicht im See schwimmen. Fraser ja sogar den Campingplatzbesitzer darum bittet, einen Aushang zu machen. Und Moore die fünf Freunde darauf hinweist, sagt auch euren Freunden im Camp Bescheid, dass die auch hier nicht zum See kommen. Aber so genau habe ich die Stimmen jetzt nicht verglichen. Was mir auch noch unklar ist, ist die genaue Örtlichkeit zwischen See und Straße nach Pennyville. Dort, wo Julian die Bremsspuren findet, war ja wohl die Stelle, an der der Geldtransporter zu schnell gefahren ist. Dann muss er ja durchs Unterholz oder was auch immer da ist durchgebrochen sein. Dann hat er den Zaun niedergewalzt. Dort wurden ja Glassplitter gefunden, die wahrscheinlich wirklich von einem Scheinwerfer stammen. Und dann ist er ja in den See gestürzt. Das heißt, das muss alles recht nah beieinander gewesen sein, obwohl die fünf Freunde, nachdem Moore sie rausgeschmissen hat, doch recht lange meines Erachtens durch die Gegend laufen. Aber vielleicht habe ich das auch einfach nur falsch verstanden.
Und die Organisation dieser Ferienfreizeit fand ich jetzt auch irgendwie nur so alibimäßig. Davon ist ja in diesem Hörspiel überhaupt nichts zu sehen. Also da ist keine organisierte Freizeitgestaltung. Offensichtlich fühlt sich auch niemand für die Kinder verantwortlich. Die können hier, wie sie wollen, nachts im Moor oder im See rumspazieren. Also von Aufsicht ist da wenig zu sehen. Außerdem habe ich mich gefragt, ob das wirklich organisierte 2 Wochen sind. oder ob dieses Feriencamp die ganzen Ferien über geöffnet ist und man kann da anreisen, wann und wie man will und dann irgendwelche 2 Wochen bleiben. Billy und Marvin scheinen ja auch Teilnehmer dieser Freizeit zu sein, sonst müssten sie ja nicht befürchten, dass man sie rausschmeißt, weil sie diese Schnorchelmasken geklaut haben. Aber andererseits nötigen sie Julian am Anfang ja zu dieser Mutprobe. Das muss jeder Neue machen. Das haben wir auch gemacht. Das klingt so, als ob sie schon länger da wären. Was darauf hindeutet, dass nicht alle Teilnehmer dieser Freizeit gleichzeitig anreisen. Also diese Organisation ist mir komplett schleierhaft. Aber wie gesagt, es ist wahrscheinlich auch nur so alibimäßig, um den Schauplatz zu erklären, warum die 5 Freunde sich diese Ferien nicht in Kirin, sondern irgendwo in Schottland aufhalten. Welche Verbrechen wurden in dieser Folge begangen? Der Landvermesser Thomas Moore und sein namenloser Kumpel haben natürlich Diebstahl begangen an diesem Geldtransporter oder möglicherweise auch Raub. Wie genau dieser Transporter abhanden gekommen ist, hat ja niemand beobachtet und wird uns auch im Epilog nicht wirklich erklärt. Die Frage, ob der Unfall, dass der Transporter dann im See landet, auch schon irgendein Umweltverbrechen ist, bleibt offen. Ich denke mal, ein Auto in einen See zu fahren, ist mit Sicherheit nichts, was man tun sollte. Und mit diesen ganzen Betriebsstoffen, Öl und Benzin und was weiß ich, könnte man, wenn es sich bei diesem Stausee um ein Trinkwasserreservoir handelt, auch das Wasser verseuchen. Außerdem gibt es noch die Nötigung, dass Julian und George vor dem namenlosen Taucher her zum Steg schwimmen müssen, sowie Freiheitsberaubung oder zumindest versuchte Freiheitsberaubung, weil Thomas Moore Dick und Anne ja an den Baum fesseln will. Auch Billy und Marvin haben sich des Diebstahls schuldig gemacht. Aber ich finde auch, dass die 5 Freunde hier so eine Art Nötigung begehen mit dem Deal, gebt uns die Schnorchelmasken oder wir lassen euch auffliegen, dass ihr die geklaut habt.
Was wissen wir über den Stausee? Leider nicht viel. Wir erfahren nur, dass er vor vielen Jahren künstlich angelegt wurde, zwischen 2 hohen Bergen ist, dass ein Dorf überflutet wurde, die Kirchturmspitze aus dem Wasser herausragt, Dinge, die man auch in unseren beiden anderen Folgen schon erfahren hat. Was im Moment mit dem Stausee gemacht wird, ist unklar. Wir wissen, dass er umzäunt ist, dass das Ufer Privatgelände ist und dass jetzt erst die Bezirksregierung daran denkt, daraus ein Tauchparadies zu machen. Das fand ich etwas ungewöhnlich, weil wenn der Stausee vor vielen Jahren schon angelegt wurde und jetzt erst über so etwas nachgedacht wurde, was macht man die ganze Zeit damit? Konnte man darin schwimmen, aber wohl nicht, wenn er umzäunt ist? War er wirklich nur in Anführungszeichen ein Trinkwasserreservoir und kein Naherholungsgebiet, auch nicht für Segler oder Surfer zum Beispiel? Das kam im Moment hier noch nicht raus. War das Versteck im See mit Absicht gewählt worden? Klares Nein. Denn zum einen deuten darauf ja die Bremsspuren hin und zum anderen wäre es natürlich viel einfacher gewesen, in eine Scheune auf Land zu fahren und dort zu versuchen, den Tresor, wie George es nennt, zu öffnen im Geldtransport. Da hätte man ihn nicht müssen in einen See versenken. Bevor wir zum Fazit kommen, gibt es hier noch eine ähnliche Folge. Die Folge 3 Fragezeichen und das versunkene Dorf. Dort wird auch getaucht, das macht in dem Fall Bob, also der 3. Detektiv quasi. Er hat auch ein Tauchgerät, auch er kriegt Luftnot und auch er taucht in einer Kirchturmspitze auf und kann dort wieder nach Luft schnappen. Das passt also von der Geschichte her sehr gut. In der Folge selbst geht es um einen Schatz, der Leuten übergeben werden soll, um eine Geistererscheinung, auch die haben wir hier ja, und um ein Verbrechen, das vor 50 Jahren begangen worden ist. So lang ist der Geldtransportüberfall noch nicht her.
Mein Fazit. In meinen Augen ist diese Folge hier die schwächste aus unserem Dreierpack Stausee. Und ich glaube, wenn wir sie nicht aufgrund dieses Themas zu einem Dreierpack zusammengefasst hätten, hätte ich diese Folge auch nie einzeln besprechen wollen. Für mich gibt es einfach zu viele Ungereimtheiten. Das fängt dabei an, dass ich die Charakterzeichnung von Julian hier nicht wirklich schlüssig finde, dass er so defensiv ist und sich von diesen Bullies Billy und Marvin einfach zu dieser Mutprobe überreden lässt, finde ich, passt gar nicht so richtig zu seinem Charakter. Außerdem ist in der ersten Hälfte der Folge doch eher dicke Luft zwischen den 5 Freunden. Warum habt ihr euren Wachposten verlassen? Ja, Entschuldigungen bringen uns jetzt auch nichts weiter, das nützt uns jetzt auch nicht. Also irgendwie sind da so negative Vibes, die nicht zu der Ferienstimmung bei den 5 Freunden passen. Die Theorien sind mir manchmal ein bisschen aus der Luft gegriffen. Also sowohl, dass Billy und Marvin irgendwie von Miss Webster beauftragt worden sein sollen, die Tauchmasken zu klauen, als auch dann später, ja, vielleicht haben sie auch gar nichts damit zu tun. Dann müsste Miss Webster irgendwie auf anderem Wege an das Tauchgerät kommen. Das fällt mir beides vom Himmel und hat irgendwie weder Hand noch Fuß. Die Schnorchelmasken selbst sind mir für die fünf Freunde einfach ein viel zu futuristisches Gimmick. Ob es solche Dinger überhaupt gibt, wie gesagt, mit eigenem Sauerstoffreservoir und wie das dann geregelt wird, ist mir sowieso unklar. Aber zumindest in dieser doch eher altertümlichen Welt von den fünf Freunden, finde ich, hat so ein technisches Gerät überhaupt nichts zu suchen. Ich kann in gewisser Weise verstehen, warum man sowas den fünf Freunden angedichtet hat. Immerhin kann man somit die Unterwasserszene aktiv gestalten. Das ist ja immer das Problem bei Tauchszenen, die in anderen Hörspielen vorkommen. Da kann man eigentlich nur ein bisschen Wasserblubbern machen und ansonsten muss der Erzähler die Geschichte vorantreiben, weil unter Wasser einfach keine Dialoge möglich sind. Charmant fand ich auf der anderen Seite, wie man Anns Reiseführer eingesetzt hat. Für mich ist das jetzt hier irgendwie das Äquivalent zum Internet. In jeder anderen Serie hätten die Protagonisten alle Informationen, die sie brauchen, aus dem Internet gezogen. Hier kann Anne halt in ihrem sehr ausführlichen Reiseführer nachgucken, dass an einer bestimmten Kreuzung eine Bank gelegen ist, dass es im Ort Pennyville einen Supermarkt und ein Sportgeschäft gibt und sogar, ob die Glocke von Pennyville noch in Betrieb ist oder nicht. Auch wenn das insgesamt eigentlich relativ unglaubwürdig ist, dass all das in einem Reiseführer steht, finde ich es hier doch ganz gut gemacht. Wie gesagt, dass man diese Informationen irgendwo anders herkriegt und eben nicht aus dem Internet, weil das Internet einfach nicht in die Welt der fünf Freunde passt. Diesen komischen Epilog vom Erzähler finde ich jetzt auch wieder irgendwie unglücklich gelöst. Auf der einen Seite wollte der Autor halt noch ein paar lose Fäden verknüpfen. Auf der anderen Seite hat er, wie wir mit unseren vielen offenen Fragen gezeigt haben, das auch nicht wirklich geschafft, alles zu verknüpfen und eine runde Geschichte abzuliefern. Und diese Informationen, die da praktisch hinter dem Abschlusslacher noch dran geklatscht sind, hätte man vielleicht auch irgendwie in die Story noch besser einflechten müssen. Insgesamt finde ich die Folge nicht wirklich rund. Ich kann die höchstens neutral bewerten, eher noch mit Tendenz nach unten.
Mein Fazit. Ich habe schon gesagt, dass ich diese Tauchszenen gut gemacht finde. Die sind atmosphärisch sehr stimmig. Das ist ja öfters bei Wasser und Europa der Fall. Mich stört auch das technische Gimmick hier nicht, die Tauchmasken. Ich finde das mittlerweile sogar eine ganz gute Idee, dass man so etwas einbaut. Wir haben das ja auch schon bei den verbotenen Blüten gesehen mit dem Geldscheinprüfgerät. Oder auch in gewisser Weise, auch wenn es die fünf Freunde natürlich nicht selbst benutzen, die Raumstation, die um die Erde kreist, in der Folge über die Suche nach dem Mondgestein. Also das Konzept, wir machen hier ein neues elektronisches Gerät, können dann eine Geschichte erzählen und das Gerät wird vergessen, passt für mich eigentlich doch durchaus ganz gut rein. Der Fall ist nun so, dass die fünf Freunde ein bisschen ermitteln, sehr viel theoretisieren, eigentlich immer auf dem falschen Dampfer sind, nämlich Miss Webster war es, und aus den falschen Gründen zum richtigen Ort gehen, nämlich nachts zum See, dort aber dann von den Verbrechern überrascht werden und nicht ihrerseits die Verbrecher verfolgen oder überraschen. Insofern sind die fünf Freunde hier für mich eigentlich sehr passiv in der Folge. Julians Verhalten ist mir auch beim ersten Hören direkt aufgefallen. So passiv, so defensiv, eigentlich fast schon unterwürfig, habe ich ihn auch nicht in Erinnerung. Klar, er ist der Älteste, der Erwachsene. Vielleicht wollte er auch einfach nur die Bullies irgendwie auf sich konzentrieren, sodass sie seine Geschwister und seine Cousine in Ruhe lassen. So ganz gepasst hat es für mich zu Julians Charakter nicht, aber es hat gepasst in die heutige Zeit, denn bei TKKG wird ja mittlerweile auch Tim Tarzan öfters mal ein bisschen, na, ich würde fast schon sagen, weinerlich dargestellt, zum Beispiel auch in der neuesten Folge, als er im Ballon seine größte Angst überwinden muss. Was mir in der Folge hier aufgefallen ist, und ich habe extra nochmal darüber nachgedacht, ist, dass unter den vier menschlichen fünf Freunden alle Zweierkombinationen auch etwas zusammen durchführen. Julian und George tauchen, Julian und Anne sind im Buchladen und Julian und Dick sind am Brunnen, als sie das Gespräch belauschen. George und Anne kaufen das Hundefutter und George und Dick spionieren bzw. beobachten die Bank gegenüber vom Café. Und Dick und Anne lassen sich an den Baum fesseln von dem falschen Thomas Moore und sie theoretisieren über das Sportgeschäft in Pennyville. Mir ist jetzt nicht bewusst, ob das jetzt in den neuen Folgen immer gemacht wird. Es war auf jeden Fall so auffällig, dass ich glaube, dass das die Autoren mit Absicht gemacht haben. Vielleicht ist das auch erst etwas, was man tut, seit die Folgen sehr viel länger geworden sind. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass das in den alten Enid-Blyton-Folgen auch der Fall war. Insgesamt ist es für mich eine Folge, die ich als neutral bewerten würde. Und damit sind wir am Ende angelangt, und zwar sowohl von dieser Podcast-Episode als auch vom Themenblock Stausee. Bevor wir mit dem nächsten Dreierpack weitermachen, der sich dann mit Geld durch Briefmarken beschäftigen wird, wollen wir aber zuerst mal eine Wunschfolge von mir einschieben. Wir wollen eine Folge von TKKG besprechen. Auch dort wird es um einen Geldtransporter gehen, aber in einen See stürzt dieser nicht. Bis in 4 Wochen.